6 feet of blue. Baby, man, sie haben die Bluetooth-Power. Ja, nun, Dolly, sitzen vor dem Mikro. Baby, man, sie haben die Bluetooth-Power. Fest und flauschig, geht gleich wieder los. Baby, man, sie haben die Bluetooth-Power. Ja, nun, Dolly, sitzen
Tiger,
vor dem Mikro.
Rü, yo. Wenn du schlecht gelaunt bist, auf deiner fetten Couch liegst, alles besser nach nur 2 Minuten fest und flauschig. Kopfschmerzen sind weg, es ist echt unglaublich. Das ist kein Podcast-UFO, das ist unser Rettungsraumschiff. Sonntag das Original, Mittwoch am Boomer cringen. Es ist Kulturgut wie Hip-Hop oder Homer Simpson. Lieg gerade im Bett mit nem Coolbag auf der Stirn. Nicht KIZ, aber Urlaub fürs Gehirn. Yo, schnapp dir nen Softdrink, bestell bei deinem Sucuk-Dealer. Leg die Füße hoch und verbind die Bluetooth-Speaker. Du brauchst keinen Exorzisten oder einen Voodoo-Priester, denn nach paar Minuten Jan und Dolly sinkt dein Blutdruck wieder.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Bar. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Bar. Jan und Dolly sitzen vor dem Mikro. Baby, mach sie an die Bluetooth-Bar. Fest und flauschig, geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Bar. Jan und Dolly sitzen vor den Mikro.
Aha, aha, yeah.
Yeah, Mann, das ist Hip-Hop, den ich verstehe. Das ist Hip-Hop, den ich fühle.
Aha, yeah. Das ist Hip-Hop aus Vorarlberg von Degrü, der uns dieses wunderschöne Intro geschickt hat. Vielen lieben Dank nach Österreich, beziehungsweise nach Ost-Lichtenstein.
Degrü oder was?
Degrü.
Degrü. Degrü. Degrü. Vielen lieben Dank, ey. Geil gerimt, geil abgeliefert. Gute alte Schule, gute alte Hip-Hop-Schule. Lässiger Flow. Und so lässig kommen wir auch langsam heute in die große Sonntagssendung rein. Herzlich willkommen. Hier sind Janni Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ich sag mal beide Namen.
Ja,
heute.
Genau. Heute ist der 11. Februar 2024. Ja. Oh Gott, ich werde 43. In 2 Wochen werde ich 43, Olli.
Sieht man dir gar nicht an. Du bist nämlich rasiert. Du hast nämlich angefangen, letzten Wochen, ist mir aufgefallen, dich immer ziemlich glatt zu rasieren. Wie so ein Saubermann, als wenn du irgendwie so einen nächsten Step machen willst, vielleicht in die Politik oder so,
nee,
vielleicht.
Ich kann dir direkt sagen,
raus aus der Schmuddelkiste Fernsehen.
Nee, ich kann dir sagen, woran das liegt. Ich rasiere mich gerne in den Ferien, weil der Bart ist ja eher so Fernsehaccessoire. Und wenn ich mich in den Ferien rasiere und dann eine Mütze aufziehe, dann laufe ich durch die Gegend wieder als der alte Lieferando Janni und keine Sau labert mich an. Ich kann ganz normal Sachen machen, in der Öffentlichkeit masturbieren. Es stört niemanden, weil man mich nicht erkennt. Ich bin auch nur
uninteressant. Du siehst einfach 10 Jahre jünger aus.
Wirklich,
bist du eigentlich jemand, der mit dem gleichen rasierst du dich unter der Dusche? Nassrasierer unter der Dusche?
Nein, das habe ich mal versucht, aber mir fehlt in der Dusche leider dieser Rasierspiegel, weil ich habe von früher gelernt, wir kommen aus einfachen Verhältnissen und bei uns galt eine wichtige Handwerkerregel: Fliesen werden nicht angebohrt.
Verstehe.
Mein Vater hat alles gemacht immer und hat uns auch alles beigebracht, aber Fliesen sollte man nicht anbohren, weil die gehören den Vermietern. Es gibt immer Ärger, es gibt immer Stress und deswegen wurden bei uns Fliesen nie angebohrt und das habe ich bis heute mit drüber gerettet. Fliesen werden nicht angebohrt und deswegen habe ich keinen Rasierspiegel in der Dusche und deswegen rasiere ich mich eigentlich immer gerne trocken, am liebsten vorm Duschen. Und dann wird
trocken?
Immer, ja, trocken.
Aber mit dem Elektro-Rasierapparat.
Genau.
Ich habe mal einen geschickt bekommen hier im Rahmen unserer Sendung, haben wir drüber geredet. Und der hat die Haare einfach von meinem Bart nicht weggemacht, weil das einfach so schwache Kinderhaare noch sind, weil ich nie einen männlichen Bartwuchs bekommen habe. Ist wirklich wahr. Und ich mache das immer noch mit dem Einwegrasierer unter der Dusche. Ganz klassisch. Und die ich übersehen habe unter der Dusche, weil ich das ja alles nach Gefühl mache, die gucke ich mir im Spiegel an und kratze dann nochmal schnell rüber. Das ist wirklich ganz effizient. Und dann gehe ich nochmal mit dem gleichen Rasierer beim Sack rüber, wo ich schon lange keine aktiven Dates mehr habe. Weißt du was?
Dann wird auch ganz selten die Rasierklinge gewechselt. Erst wenn die Rasierklinge beim Rasieren so braune Roststreifen macht, dann kriegt man langsam ein schlechtes Gewissen.
Bei meinem Bartwuchs kann ich mit so einem Einwegrasierer locker 6 Monate auskommen. Da ist wirklich so wenig los.
Ich will jetzt nicht über Bartwuchs direkt anfangen zu reden, aber ich muss dann sagen, ich habe leider einen ganz anderen Bartwuchs als du. Weil wenn die bei mir kommen, dann sind die richtig schwarz und ganz dicht. Ich habe aber jetzt zum Glück so ein paar graue Haare drin, da bin ich ganz froh drum. Das langsam.
Wie bei Flair, so ein eingefärbter Bart.
Ich habe Flair letztens gesehen in einem alten Viva-Interview von, ich glaube, Ende der 90er, 98, 99. Da saß er da, ich glaube, neben Gülcan. Ich so, what, Alter, wie lang ist Flair denn schon im Game? Der sah aus wie ich mit Anfang 20. Also
ja, der ist schon lange dabei.
Spattel. Ganz dünn war der und jetzt ist er so aufgepumpt.
Ja, das hat sein Image geändert.
Und er hat einen grauen Bart, oder was?
Ob die, nee, der hat immer so einen Bart, man kennt das nicht, wenn so Rapper auf einmal so ein Drei-Tage-Bart haben und es sieht so ein bisschen aus, als wenn die eingefärbt wurde. Bei manchen ist es, glaube ich, auch eingefärbt. Oder auch nicht. Auf alle Fälle, wenn wir schon beim Thema Hip-Hop sind, wir fangen ja hier gleich thematisch an mit dem Intro, jetzt mit Flair. Mhm. Die Abu Shakas sind freigesprochen worden. Hast du es mitbekommen?
Alle oder nur irgendwie alle. Arafat?
Nee, alle.
Alle Arafat muss so ein bisschen was, er hat sogar Haftkompensation bekommen, habe ich gelesen. Ein bisschen was ist aber auf Bewährung hängen geblieben, ne?
So genau weiß ich nicht. Also das große Urteil jedenfalls, wo alle mit gerechnet haben, dass sie jetzt irgendwie weggesperrt werden oder irgendwas passiert, ist nicht eingetreten. Ganz im Gegenteil. Man glaubt ja der Aussage von Bushido nicht. Ob das so wahrheitsgetreu war, keine Ahnung. Alle warten, die Hip-Hop-Szene wartet auf ein Statement von Bushido.
Aber ich bin Fan vom deutschen Rechtsstaat erstmal und was der Rechtsstaat am Ende entscheidet, das wird schon stimmen und deswegen muss ich sagen, Bushido, wie konnte er nur? Also hat der Arafat dann jetzt recht eigentlich? Roos war von Anfang an auf der richtigen Seite.
Ich glaube, die haben einfach keinen Bock mehr gehabt. Ja, Roos war auf der richtigen Seite und ich glaube, die vom Gericht haben irgendwann gesagt, ey, lass die Scheiße mal, wir labern hier seit 3 Jahren um so zwei, wirklich beide Seiten unseriöse Parteien, die sich da irgendwie, die von Anfang an, wo man auch nicht weiß, wie man sagen, wo man sagen soll, ah, den, okay, Bushido hat Kinder, das ist schon mal wirklich ein großes Argument, dem zu sagen, gib dem, lass den seine Ruhe und sonst was vielleicht oder gib den irgendwie Schutz, aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt so lange, ich glaube, da ist keiner mit.
Ey, aber Arafat hatte keine Kinder, der hatte ja auch Familie, aber der hängt das nicht so an die große Glocke. Bushido macht das.
Stimmt,
ja auch.
Das ist mir so der Stefan Raab unter den kriminellen Großfamilien. Weißt du, der schützt die Kinder.
Nicht kriminell. Am Ende sind sie nicht alle. Am Ende nein, Ende wollen sie alle
genau,
das Beste.
Genau, das ist schon wieder ein Framing, oder?
Ja, es ist ein Framing und wir sind hier nicht bei Klaas Meyer-Heuer und Thomas Heise, der auch zu Hochform aufläuft. Und da könnte man Stichwort das Rasiergamer bei Thomas Heise. Liebe Grüße, der Spiegel TV Clan-Experte, der immer so aussieht, als wäre
er gerade undercover irgendwie gerade in so einer
zwischen zwei
Underground-Szene.
Zwischen zwei halbleeren Flaschen Maria Kron. Vor das Gericht gezogen worden. Ja, auch so ein bisschen unseriös. Ja. Die einzigen Seriösen in diesem ganzen Hip-Hop-Game sind eigentlich wir, die von außen drauf gucken und mit Strohhalm Papierkügelchen in die Richtung sprungen.
Genau, die frisch rasiert hier sitzen und ihr Urteil abgeben.
Aber wir haben voll keine Ahnung. Ich gucke es mal schnell nach, wie das. Wo informiert man sich am besten? Natürlich bei Bild.de.
Bei Spiegel weiß ich nicht. Spiegel Online ist momentan mehr mit zu berichten. Ich habe heute Morgen schon wieder so einen Bericht. Morgens lernte ich einen Mann kennen, abends hatte ich fantastischen Sex mit ihm. War eine wahnsinnige, die intellektuelle Bums-Plattform geworden, wo jetzt erotische Kurzgeschichten verteilt werden. Beim Spiegel, neulich gab es, jede gesunde Frau kann 5 Liebhaber vertragen. Ich weiß nicht, einer am Tag oder in einer Woche oder im Monat, ist viel Bumsi momentan. Und auch viel Lifestyle, viel Kultur, viel Lifestyle bei Spiegel Online. Ah,
ich mach mal Folgendes.
Das Lifestyle-Magazin, Spiegel Online.
Ich mach mal Folgendes, weil ich jetzt keinen Bock habe, diese selbst für Bildverhältnisse sehr langen Artikel zu lesen. Ich lese einfach mal die Zusammenfassung von Franz Josef Wagner, der wird sicherlich da auch das Urteil fällen. Er schreibt, lieber Rapper Bushido, schon mal sehr gut, dass er lieber Rapper Bushido. Da haben sie ja in der Paris-Bar bestimmt gesagt, Franz Josef, wenn du über Bushido schreibst, dann schreib nochmal sicherheitshalber für unsere Boomer-Leser dazu, was der vom Beruf macht. Lieber Rapper Bushido. Wäre ich
den
Rapper...
Kennen, aber der ist kollektiv im deutschen Gedächtnis jetzt eingebrannt, seit er mit Karel Gott doch die Biene Maya nochmal neu gesungen
Stimmt.
hat. War das nicht so?
Ja, richtig. Lieber Rapper Bushido, wäre ich Rapper, schreibt Franz Josef Wagner, würde ich texten, dumm gelaufen, scheiß Justiz, saufen. Nicht schlecht. Das ist die erste Zeile. Wir sind der Verlierer im Endlosprozess gegen ihren Ex-Manager und Clan-Chef Arafat Abu Shakas. Aber auch die Justiz ist der große Verlierer. 3,5 Jahre versucht das Landgericht Berlin in das Wespennest der Clans vorzustoßen. Mit ihrer Hilfe. Da ist die Millionenstadt Berlin. Wer beherrscht sie? Wer droht? Wer ruft nachts wen an? Wo fängt der Druck an? Das und dann einfach nur so ein Satz. Das Geheimnis der Clans.
Das ist wahrscheinlich so ein Werbetext für die nächste Doku, Bild-Doku, wo es wieder um die Clans geht.
Ja.
Okay, und das war's schon?
Haben Clans diese Macht? Ungeschoren kommen die Clan-Chefs frei. Nichts kann ihnen bewiesen werden. Das Gericht hat die Aufgabe, die Wahrheit zu suchen. Wie kommt es, dass wir alle unzufrieden sind? Deshalb gehen die Lichter in der großen Stadt an. Was geschieht überall? Das Landgericht konnte es nicht klären. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja.
Ja.
Man darf bei der Frage nach Gerechtigkeit und nach was ist Recht und Unrecht, man darf sich auch nicht nur auf die Justiz verlassen, muss man mal sagen. Da muss man auch fighten. Ich würde mir wünschen, wenn beide Seiten einfach nochmal in Berufung gehen würden, Arafat gegen Bushido. Einfach für eine
Unterhaltung. Ich bin mir sicher, dass das passieren wird, ja, oder?
Gut, aber wer das
wäre das schon mal geklärt, das Juristische der Woche. Ansonsten muss ich sagen, ich habe diese Woche auf dem Zettel so ein paar Sachen stehen, die ich abarbeiten muss, weil sich Leute beschwert darüber, dass ich vor langer Zeit mal angefangen habe, über gebeizte Eier zu sprechen. Und dass ich die zubereitet habe, aber diesen Faden dann leider aufgrund aktueller, wichtigerer Ereignisse wieder hab fallen lassen. Die gebeizten Eier sind fertig, nachdem sie eine Woche in einer Mischung aus Zucker und Ei lagen. Ich habe ein bisschen Thymian noch reingetan. Und jetzt habe ich den so ein kleines Schraubglas und das sind einfach gebeizte Eigelber und die schmirgel ich mir immer gerne über Pastagerichte zum Beispiel drüber.
Und wo werden die eine Woche aufbewahrt, bis man die dann...
Du machst eine Schale mit einer Mischung aus Salz und Zucker und vielleicht noch Gewürze mit rein. Und dann machst du in so, in diese, das ist sehr viel Salz und sehr viel Zucker, machst da Mulden rein und dann kommt da das, das Eigelb rein in jede Mulde. Dann deckst du das nochmal zu und lässt das eine Woche stehen. Und dann werden diese Eigelbe hart. Die werden dann so ähnlich... so käseartig. Und die haben einen ganz tollen, leckeren Geschmack. Und das kann man über Pastagerichte drüber reiben oder über so ein Avocado-Brot oder sowas, wenn man kein frisches Ei machen möchte. Und das ist inzwischen ein wichtiger Umami-Gewürzbestandteil meiner fast vegetarischen neuen Küche.
Avocado-Brot ist für mich auch so ein richtiger Endgegner.
Arafat-Avocado.
Shaka Khan, ey. Nee, ganz ehrlich, ist für mich der absolute Endgegner. Avocado-Brot mochte ich genauso wenig wie diese Mozzarella-Tomato-Pesto-Geschichte. Das sind so 90er-WG-Essen. Da bin ich raus aus der Da habe ich mich jetzt freigemacht von. Okay, das ist so dein, ich habe was ganz anderes, was mich gerade nervt. Bist du noch beim Essen? Gibt's da noch mehr Sachen?
Weil mir hat letztens einer geschrieben, ich habe da nie wieder drüber geredet. Das sollte ich, also auf jeden Fall, mach das mal. Die Mischung, Salz, Zucker müsst ihr mit dem Internet mal selber nachgoogeln. Da habe ich jetzt keinen Bock, Verantwortung für zu übernehmen. Aber eine große Menge Salz, eine große Menge Zucker wird zusammengerührt, dann werden da Mulden in diese körnige Mischung reingemacht und da kommen dann Eigelbe rein und die lässt man wirklich eine Woche stehen, total geil, dann wäscht man es hinterher ab, lässt noch ein bisschen im Backofen trocknen, so eine Stunde bei 60 Grad oder so und dann hast du wirklich so kleine, die halten auch ewig, also ein Dreivierteljahr oder sowas halten die und dann kannst du die schön über Pasta machen, für Gerichte, auch für Emulsionen, wenn du eine Soße binden willst, auch sehr gut geeignet, also top. Wenn man zu viele Eier hat, weil die Hühner
übermotiviert sind. In der asiatischen Küche gibt's doch das tausendjährige Ei oder so.
Was ganz anderes. Das schmeckt gar nicht eklig. Das ist wirklich ganz fein. Sieht auch toll aus. So ein bisschen wie der Bernstein, den Sandra Maischberger um den Hals hängen hat, sieht das aus.
Okay. Wo hat sie den von Helmut Schmidt am Sterbebett geschenkt bekommen, oder was?
Ich glaube, Helmut Schmidt wurde zu so einem, weißt du, von so einer Presse zusammengepresst zu so einem Bernstein und hängt jetzt um den Hals bei Sandra Maischberger.
Wenn ich an Sandra Maischberger denke, denke ich immer dran, wie sie zu Gast war bei Schulz und Böhmermann, unserer damaligen Sendung. Oh ja. Und sie, finde ich, mit so einer staatsmännischen Souveränität da reingekommen ist, aber auch alle so hat so abblitzen lassen. So ein bisschen so, man hat gemerkt, die hat sehr oft Helmut Schmidt, finde ich, interviewt und hat sich diese staatsmännische Gelassenheit und dieses so ein bisschen unnahbare angewöhnt. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist als Moderatorin einer Sendung, ob man da so stark, also keine Ahnung, also ich fand das da, ist mir so aufgefallen.
Ist mir auch, hab's auch noch in Erinnerung und ich muss auch immer ein bisschen noch daran denken, wenn ich sie im Fernsehen sehe, dass sie schon so ein ziemlich überzeugt davon ist, dass eine gute Idee ist, zum Beispiel so Sachen wie, ja wieso, wir entzaubern hier die Nazis, wir laden sie einfach ein, also solche Sachen, da konnte man nicht mit ihr reden, da war ich glaube ich ganz anderer Auffassung, aber bei Markus Lanz ja auch schon, der hat das auch nicht gut gefunden, dass ich gesagt habe, hör doch mal auf Nazis einzuladen, da war er direkt mit Meinungskorridor einschränken und so.
Ja, das ist eine lange Geschichte, Jan.
Sag mal, hast du eigentlich schon das neue Hart aber fair gesehen? Das ist jetzt neu. Hast du es gesehen?
Mit Luis Klamroth. Ich habe es einmal gesehen. Ich finde, er macht das gut.
Ja, ich habe es auch gesehen. Ich finde auch, er macht es gut. Mir gefällt vor allem diese neue, lockere Art von den Klamotten her. Weil ich habe bei Frank Plasberg gar nicht
mehr... Nee, das ist Jan Köppen mit den Klamotten.
Nein, Luis Klamroth hat jetzt auch neu so Pullis an und so Hosen. Also es ist nicht mehr so mit Anzug. Weil Frank Plasberg, da muss ich schon kritisieren. Ich habe am Ende so ein bisschen bei Frank Plasberg nicht mehr richtig zuhören können, weil ich mich immer auf seine sehr strengen Klamotten verlassen habe. Und Luis Klamroth fährt ein ganz anderes Game. Und was ich total geil finde, ist, dass das Studiodesign von Karin Mioska und Luis Klamroth exakt gleich ist. Ich glaube, die zeichnen auch im selben Studio auf. Die neue Sendung nach dem Tatort ist ja jetzt Karin Mioska, weil Anne Will keinen Bock mehr hat, glaube ich. Und da macht jetzt Karin Mioska und die haben die gleichen Studios. Luis Klamroth
und Karin Mioska. Was macht denn Anne Will jetzt?
Anne Will ist, glaube ich, jetzt, die macht jetzt Breakdance. Die versucht im Breakdance-Profibereich
mit Fuß zu fassen. Anne Will würde ich gerne noch einmal im Monat einen Podcast machen.
Wirklich?
Ja, Mocke-Podcast. Die muss mal jetzt raus aus der Schmuddelpolitik-Ecke. Die müsste mal was ganz anderes machen. Zum Beispiel, wenn ich einen Spin-off machen würde, Metal am Mittwoch, ne, als Podcast, würde ich den mit Anne Will machen. Also nicht, weil ich jetzt mit dir, also wenn ich jetzt noch irgendwo was Zweites machen könnte, mit Anne Will ins Podcast-Game holen, ich glaube, mit der kannst du über alles reden, oder? Mhm.
Ja, ich kann mir, aber richtig ist der Ansatz raus aus der Schmuddelecke mit Anne Will. Und im Podcast-Game, da kann man sicherlich auch, also für so eine, ich meine, Anne Will, die ist, wie alt ist die, Mitte 40? Die ist doch noch nicht alt. Ich weiß auch gar nicht, warum sie jetzt aufhört, ehrlich gesagt. Habe ich gar nicht so richtig verstanden. Aber ich kann mir schon vorstellen, so ein Podcast mit
anderen. Die hat einfach keinen Bock mehr da drauf.
Wo drauf?
Irgendwann bist du ausgebrannt im Fernsehen. Jan, du kennst das doch selber.
Nein, ich offensichtlich ja nicht. Ich bin nicht ausgebrannt im Fernsehen. Im Gegenteil.
Irgendwie du noch nicht, aber viele. Ich gucke mir viele an und denke, die sehen aus, als wenn die ganze Nacht jemand einen Föhn reingehalten hat in den Hals und aus dem Arsch sind die ganze Leidenschaft rausgekommen. Also weißt du, was ich meine? So leer von innen viele Leute. Und
ja, aber okay, Anne will halt, glaube ich, letztendlich den Absprung geschafft.
Meine ich nämlich auch, die wollte nicht. Aber wird die unserer Medienlandschaft treu bleiben oder wird die jetzt ganz zurückziehen? Ein Biohof wie Judith Rakers? Judith Rakers hat den Step gemacht, raus aus der Medienwelt, glaube ich, oder?
Aber was, ich wette, Judith Rakers hat einfach 3 Buchverträge, die schreibt jetzt irgendwie schon für GU so ein Buch über Eier legen oder sowas. Also die macht hundertprozentig, macht die irgendwelche Bauernhofbücher jetzt, ziemlich sicher.
Warum? Genauso wie mit Tobi Schlegel, wo man auch dachte, krass, der ist raus jetzt aus der Medienszene, weil der macht jetzt Notarzt und dann ist er eigentlich jede Woche irgendwo mit dieser Notarztgeschichte jetzt im Fernsehen, was ich aber auch gut finde. Das ist ja auch doof, du kannst ja auch nicht jemandem, also das ist ja auch für ihn doof, der muss ja den Spagat halten, weil der wird ja oft angesprochen, wenn er da irgendwie jemandem wieder eine Massage gibt oder eine Herzdruckmassage und sagt, Moment mal, das ist doch Tobi Schlegel.
Aber der ist, glaube ich, kein Notarzt. Er ist, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen, nur Rettungssanitäter, weil Notarzt ist nochmal was ganz anderes als ein Rettungssanitäter. Ich glaube, so gewisse Medikamente dürfen Rettungssanitäter, also richtig geilen Sachen, die knallen, dürfen Rettungssanitäter nicht.
Deswegen haben wir ihn beide noch nicht angerufen, weil er eigentlich nie das gute Zeug rankommt.
Aber ist das wohl schon mal passiert, dass Tobi Schlegel an so eine Unfallstelle kam und dann haben sie ihn erkannt und dass das dann vielleicht positive Auswirkungen hat auf den Gesundheitszustand des zu behandelnden Patienten oder der Patientin?
Na, hoffentlich ein positiv.
Ja, hoffentlich, natürlich positiv. Ich fand dich immer cool, früher aber interaktiv, ich lebe weiter jetzt, so.
Ja.
Brauchst mich gar nicht anfassen, ich mach mein Körper
ist von sich aus. Dass einer so sagt, Moment, das ist ja mal eine Überraschung jetzt hier. Und einfach vergisst, dass er krank war. Jetzt kommen wir immer ran. Wir müssen immer kleine Jägermeister sein.
Herzrhythmusstörungen sind wieder zu Ende, weil Tobi Schlegel ist da. Aber ich finde es super, weil ohnehin, die Leute, die in solchen Jobs arbeiten, die haben gar keine Zeit, in den Medien abzuhängen. Genau wie der Ricardo Lange, der Pfleger. Das ist, glaube ich, der einzige, oder, nee, es gab doch diesen einen Pfleger, und dann gab es noch eine Pflegekraft, die ist eine Frau, die, glaube ich, dann aber verstorben ist, die sich immer für die Interessen der Pflegerinnen und Pfleger eingesetzt haben. Aber so viele Leute, weil die alle so harte Jobs haben, haben die keine Zeit, in Talkshows abzuhängen. Finde ich also deswegen ganz gut, dass Tobi Schlegel das übernommen hat. Sag mal, wollen wir uns nicht auch mal so einen Patenberuf organisieren, der unterrepräsentiert ist in den Medien und den wir dann irgendwie mit
unserem Patenberuf?
Ja, also dass wir auch sagen, wir finden auch, dass zum Beispiel, jetzt weiß ich nicht, das Fleischerhandwerk ist in Verruf geraten durch die Vogue-Bubble. Aber eigentlich, wenn man es richtig macht, ist für viele Tiere auch tot und gegessen werden, ist das ja vielleicht eine...
Das habe ich ja auch schon mal neulich gesagt. Ich finde zum Beispiel legitim, alte Pferde zu essen, wenn die sterben müssen.
Aber deswegen, vorher muss man sie tot machen, nicht einfach während...
Also ja, aber Pferde sterben ja eh. Also Kühe auch. Aber es gibt ja auch zum Beispiel alte Kuh, habe ich mal gesehen. Das ist so altes Tier, was man dann isst. Ich glaube, das hat erstmal ein wirklich langes Leben gehabt. Und wir müssen ja auch dafür... Also es gibt ja auch Wild und man muss das ja alles alles im Zaun halten und so. Es ist also möglich, Tier zu essen, tatsächlich. Vor allem Pferd.
Ganz ehrlich. Alte Kuh, also meinst du, es gibt dann Kühe, die an Altersschwäche, also eines natürlichen Todes sterben? Sind das die im Grill Royal in diesen Glasschränken hängen da hinten?
Ich glaube, ein bisschen wird nachgeholfen.
Dry Age. Was heißt denn Dry Age? Die stand einfach so lange auf der Weide rum, bis sie umgefallen ist. Das ist halt Dry Age. Leben schon
Dry Age. Ganz so wird es wahrscheinlich nicht sein. So ganz so wird es nicht sein. Aber
könnte man denn Tiere essen, die an Altersschwäche sterben? Ja, natürlich.
Ja, na klar.
Sind die dann zäh oder schmecken die besonders? Schmecken die anders?
Ich glaube, tatsächlich beim Pferd ist es gang und gäbe, dass Pferde nicht gezüchtet werden, um dann gegessen zu werden, sondern dass die Pferde, die übrig bleiben beim Rennsport oder ähnliches, dass man die dann verarbeitet.
Aber die kannst du doch nicht essen. Also diese Rennsportpferde, die sind doch so voll mit irgendwelchem Antibiotika-Zeug. Die kannst du doch nicht essen.
Glaube ich nicht.
Oder hast du noch so Sporen drin von so einer Reiterin?
Die werden doch, da gibt's ja auch so einen Dopingtest bei Pferden bestimmt.
Aber es ist interessant. Schmeckt denn so älteres Fleisch von Tieren, die einfach eines natürlichen Todes sterben, wie so ein alter Parmesan? Also das ist so also weißt du, dass so ein Parmesan 12 Monate gereift, 36 Monate gereift, 48 Monate?
Es gibt wirklich den Ausdruck alte Kuh und das ist so ein dunkleres Stück Fleisch. Das habe ich gesehen im Schlemmer oder Frische Paradies. Da wird das angeboten. Und mein Freund Rasmus hat so ein Steak gegessen. Und ich fand's ganz eklig, weil es schmeckt wirklich wie altes Fleisch. Man isst gerne junges Fleisch wahrscheinlich lieber oder so. Keine Ahnung, das klingt jetzt alles schon merkwürdig, aber ich weiß, dass es so angeboten wird. Alte Kuh heißt so. Kannst du auch googeln, glaube ich. Steak, alte Kuh. Denn wenn, aber ob die Tiere jetzt wegen aus Altersschwäche gestorben sind, das weiß ich nicht. Naja, das sind jetzt alles hier so komische
Theorien. Ja, aber das ist interessante Gedanken. Ich finde, viele Leute werfen ja so gerade so Laber-Podcasts vor, das ist totaler Quatsch. Aber hier werden im Grunde genommen die ersten Ideen quasi schon mal so gespitballt hin und her, aus denen sich dann eines Tages vielleicht gigantische Ideen für den Weltmarkt entwickeln. Also irgendeiner muss ja anfangen mit dem offenen Brainstorming. Und wenn man, weißt du, wenn von dieser Konversation nur so ein bisschen was abfällt, dass irgendeiner sagt, verdammt nochmal, ich habe eine Idee, eine Manufaktur in Berlin, ich habe so ein kleines Ladengeschäft gemietet und da steht eine Kuh drin und die lebt da ihr Leben lang, stirbt dann da und wenn sie tot umfällt alleine, dann wird sie gegessen von den Nachbarinnen und Nachbarn, so als eine Art, weißt du, dann sind die Kinder morgens auf dem Weg zur Schule an der Kuh vorbei, haben eine Beziehung und wenn die dann stirbt, dann ist es zwar traurig, aber dann wird die Kuh gemeinsam gegessen als Nachbarschaft.
So Nachbarschaftskuh. Ja, ja, da haben alle, ja, das ist auch schön, die bringt Nachbarn. Dann bringt einmal im Monat, wenn so eine Kuh gegessen wird, die ganzen Leute aus der Umgebung
zusammen. Weil ich habe eh das Gefühl in Berlin, ne? Als ich jetzt da war, ich war ja letztes Wochenende in Berlin, bin da rumgefahren so ein bisschen und habe gedacht, so ich habe ein bisschen Schiss, dass bei Berlin das Mojo langsam weggeht. Also dass Berlin so ein bisschen das verliert, weswegen man nach Berlin gefahren ist. Also ich bin am Tacheles mal vorbeigefahren, weil ich nicht glauben konnte. Ich habe ja das Video gesehen, das Oranienburger Straße, Alter.
Nee, Oranienburger Straße ist Kreuzberg, ja,
Oranienburger Straße. Alter, wie sieht das denn aus?
Ich habe mich gerade gestern mit einer Freundin drüber unterhalten, dass uns beiden auffällt, dass es gerade eine Berlin-Flucht gibt. Ganz viele Leute, junge Familien, Leute aus meinem Bekanntenkreis ziehen von Berlin Richtung Leipzig. Also ich kenne einige Leute, die sich gerade wirklich aufmachen nach Leipzig. Das gilt als die Stadt, wo du noch halbwegs human Miete zahlen kannst. Vielleicht auch nicht mehr lange, wenn es so weitergeht und alle nach Leipzig ziehen. Aber Leipzig wäre, wenn ich jetzt jung wäre, auch die Stadt, in die ich ziehen würde. Klingt irgendwie nach so einem neuen, guten Mekka da. Also vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber
hat ganz auch geile Vibes, wenn man da ist. Leipzig ist wirklich eine ganz, ganz angenehme Stadt. Nee, und irgendwie in Berlin, das war so verkrampft und ich hab dann fährst du da am KDW vorbei und dachtest so, jetzt willst du da jetzt nach oben in den fünften Stock, in den sechsten Stock? Ist das jetzt insolvent oder nicht? Also man hat so, die Gewissheiten in Berlin gehen so flöten. Und dann läufst du durch Charlottenburg, wo früher die alten Rentner waren, da sitzen jetzt auch immer irgendwelche Rapper rum in irgendwelchen Cafés. Und man denkt, wo sind denn die alten Westberliner Omas? Ich habe lange Max
Gold. Aber die Rapper sind inzwischen auch in die Jahre gekommen und ziehen da, weil die auch viele da aufgewachsen sind. Das ist ja so, dass die ganzen bekannten Ghetto-Rapper alle gar nicht aus dem Ghetto kommen. Die kommen alle aus Lichterfelde Ost oder so. Oder aus Dahlem. Das sind ja immer so gut bürgerliche Gegenden. Das ist ja auch ein großes Gerücht gewesen, mit dem Agro Berlin und wie die alle heißen, lange spielen können, dass man dachte früher, wenn man noch nie in Berlin war, das ist alles ghetto-mäßig. Für mich war das voll der Schock, als ich damals nach Lichterfelde West gezogen bin. Und ich dachte, das soll jetzt Berlin sein oder was? Meine damalige Partnerin meinte, komm, wir ziehen nach Berlin. Ich hatte nichts mehr zu verlieren in Hamburg. Da sind wir da hingezogen. Sie hat die Wohnung organisiert. Und auf einmal war ich dann, dachte, ist das jetzt Berlin oder München? Also nicht, weil das da so schick und reich ist, aber weil es halt einfach sehr bürgerlich alles ist. Ja. Es gibt nämlich, das wird ganz oft vergessen, gibt noch mehr als Prenzlauer Berg und Kreuzberg in Berlin. Ne?
Ja, also, es gibt auch noch das Berlin, das dafür zuständig ist, dass die CDU in Berlin regiert. Und da habe ich jetzt...
das gibt es auch alle Fälle.
Ja,
auch,
aber sag mal, du bist da ja ein bisschen eher drin, mehr drin als ich in der Berliner Lokalpolitik, weil ich mich auch in Köln engagieren muss gegen Autofahrer und so. Aber wie ist denn momentan, ist das noch eine Regierung oder ist das am Ende auch eine Art Clan jetzt da bei euch? Ich habe gehört, dass der Bürgermeister ordentlich in der eigenen Regierung rumvögelt. Ist das bestätigt? Kann man das als
Fakt? Der Bürgermeister taucht nicht auf. Ich weiß nicht, was mit dem Bürgermeister ist. Es gibt, das ist ja auch so, der Bürgermeister macht das in klein, was Olaf Scholz gerade macht. Er regiert nicht. Er taucht ab und zu mal auf, aber er ist selten zu sehen. Also, keine Ahnung. Seit Norbert Diebken fehlt mir hier ein richtiger Bürgermeister in Berlin.
Norbert Diebken? Nee, das ist nicht Norbert Diebken.
Nee?
Eberhard Diebken. Norbert Röttgen und Eberhard Diebken. Also nicht regieren ist ja in Berlin eigentlich Standard, aber wenigstens lässt sich denn der Kai Wegner bei irgendwelchen Partys wenigstens sehen? Ist das irgendwie so ein wilder, bunter
Bürgermeister? Wenn eine Kamera da ist und ein Mikrofon, dann ist er auch kurz da. Wenn es irgendwo Publicity abzuholen gibt, KDW-Eröffnung oder ähnliches, dann ist er am Start. Dieter Bohlen ist gerade 70 geworden. Ja. Und der hat ja irgendwie auf Mallorca ein Haus. Dieter Bohlen ist ja eigentlich richtig berühmt geworden nochmal, als er diese Bücher, diese Enthüllungsbücher vor 20 Jahren geschrieben hat. Nichts als die Wahrheit hieß das erste, wo er angefangen hat. Er hat eigentlich damit angefangen, finde ich immer wieder, das vergessen wir, indiskret Sachen zu veröffentlichen von anderen Menschen, die nicht veröffentlicht gehören, und damit eigentlich das große Fass aufgestoßen, dass inzwischen alles veröffentlicht wird. Natürlich gibt es das Internet inzwischen, und ich glaube 2000 oder 2001 ist dieses Buch rausgekommen, Nichts als die Wahrheit. Und da ist Dieter Bohlen, ich kann mich in diese Geschichte erinnern, dass er bei dem Sänger von Pua
Hartmut Engler. Hartmut Röntgen. Nee. Norbert genau. Engler.
Und irgendwie geht's, glaube ich, in der Geschichte so, dass Dieter Bohlen sagt, er hatte schon gar keinen Bock mehr, zu dem Typen mitzufahren, weil er ihn so unsympathisch fand. Aber dann trotzdem, weil er sich das mal angucken wollte, weil Hartmut Engler damit so angegeben hat, dass er so eine krasse Aussicht hat und sich dann ein Haus direkt am Meer gekauft hat. Und dann ist Dieter Bohlen mit dem mitgefahren und dachte, ja, ich wollte mir die Aussicht mal angucken, ob es wirklich so geil ist. Und ist mit ihm da, ich habe das vor 20 Jahren gehört, aber so ungefähr geht die Geschichte.
Also kann das sein, jetzt wo du das gerade sagst, Dieter Bohlen, das große Tell-All-Buch, dass Dieter Bohlen im Grunde genommen so ein kleines bisschen auch das Internet miterfunden hat. Also der hat lange, bevor es das im Internet gab, das ja schon auf Papier gebracht. Das ist einfach alles rausblubbern, egal was passiert. Ist das nicht unglaublich? Und jetzt ist er da. Ich hab Aufnahmen gesehen von seinem Geburtstagskonzert. Pietro Lombardi. Erst dachte ich, es wäre Dennis aus Hürth. Der Martin, der den Dennis aus Hürth spielt. Aber es war dann tatsächlich Pietro Lombardi aus
Hürth. Die sind enge Freunde.
Und dann hat er da auf der Bühne immer noch so Vollplayback irgendwelche Brother Louie Sachen gesungen. Das ist ja das große Schicksal von Dieter Bohlen, dass keiner ihm jemals abnimmt, dass er wirklich Ahnung von Musik hat. Also ich weiß gar nicht, keiner hat ihn jemals live spielen hören. Selbst wenn er live spielt, ist immer irgendwie alles Playback. Und ich glaube,
das alles nicht. Handwerklich wusste der schon, wie man diesen einen Song immer wieder 1000 Varianten irgendwie neu aufnimmt.
Aber er das selber, hat er
schon drauf gehabt.
Ich habe immer nur so Geschichten gehört oder mir selber vielleicht ausgedacht, weiß ich nicht, dass er einfach immer nur irgendwelche Tontechniker hatte, die neben ihm saßen, die für ihn die Akkorde gedrückt haben, die drei, die er kannte, und er selber einfach mehr so für die Energy im Studio war hauptsächlich.
Wahrscheinlich ist es so. Er war für die Energy, obwohl diese hohen Stimmen, das hat er schon alles irgendwie da gemacht.
Weiß man, hat er wirklich die hohen Stimmen gesungen?
Doch, die hat er da 10 Mal übereinander oder 20 Mal. Oder war das
Frank Farian am Ende? Er wird es nicht mehr sagen können, weil er lebt auch nicht mehr. Frank Farian auch tot.
Stimmt, ne? der ist jetzt auch gestorben.
Blöd, eigentlich für den Frank, obwohl, weiß ich nicht. Wie würdest du das einschätzen, promomäßig, für den Frank Farian-Film von Matthias Schweighöfer?
Das ist so krass. Ist der Film schon rausgekommen?
Ich kann mir Matthias Schweighöfer-Filme leider nicht angucken. Ich lieber Kollege und so, aber ich kriege das nicht hin, weil ich kriege das nicht hin. Ich
dachte, geil, dass die Story verfilmt wird. Schade mit Matthias Schweighöfer. Das habe ich so gedacht. Und es ist gemein, weil der natürlich wirklich ein ganz lieber Kollege ist. Und vor allem ist der in Amerika, wird der jetzt eine große Nummer, ne? Oder?
Das ist eben das Ding, das ist einer der Gründe, warum ich es mir nicht angucken kann, weil Matthias Schweighöfer so sehr auf diesen Amerika-Train fährt. Und nicht, zwar nicht so geil wie Sandra Hüller, die einfach die Fresse hält und einfach eine geile Arbeit macht. Matthias Schweighöfer ist halt, ich fahre nach Amerika und so ein bisschen Tommy Gottschalk-mäßig und erzählt allen, wie geil und wie angekommen ich in Amerika bin. Aber am Ende spielt er halt dann doch nur wie Thomas Gottschalk irgendwie bei Sister Act 2, den Deutschen, der irgendwie
auf dem deutschen Markt... Ein Mann namens Harry. Was? Es gab doch mal einen Film, Ein Mann namens Harry mit Thomas Gottschalk, hieß der nicht so. Und Harald Junke...
In Amerika gedreht.
Eine Frau namens Harry, ein Mann namens Harry. Nee, ein Mann namens Harry macht ja gar keinen Sinn. Egal, jetzt google ich das mal nicht. Aber Thomas Gottschalk hatte so eine Komödie. Das waren diese Filme mit Michael Winslow oder ich komme da
durcheinander. Ach so, der von Police Academy mit den lustigen Stimmen.
Und der Film, eine Frau namens Harry hieß ja, glaube ich, der Film. Und Thomas Gottschalk hat die Frau namens Harry gespielt, oder?
Ich glaube, ja.
Egal,
Police Academy das jetzt. Ist auf jeden Fall kein Film, habe ich letztes Mal probiert, kein Film, der anders als Die nackte Kanone, ist das kein Film, den man heute noch gucken kann. Es ist wirklich...
Nee, habe ich mich auch nie wieder rangewagt. Police
Academy. Was ich aber hingegen mal empfehlen möchte, ich bin eingestiegen diese Woche bei Mr. und Mrs. Smith. Eine hervorragende Serie.
Mit Brad Pitt und...
Nein, das ist... man kennt den Film mit Brad und Angelina. Ich glaube, das ist der Film, über den sie sich kennengelernt haben. Aber es ist eine tolle Adaption der Idee von Mr. und Mrs. Smith. Kurze Tagline, ein Geheimagenten oder irgendwie ein clandestin arbeitendes, irgendwie Geheimagentenpärchen in New York unter einem Dach, sind da zusammengecastet worden von irgendeiner weirden Company und müssen in jeder Folge irgendeinen Auftrag erfüllen. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Serie. Ich muss kurz einmal, ich sage nämlich einen Cast und noch ein paar Daten. Hier googelt der Chef noch selbst, warte. Mr. und Mrs. Smith.
Aber es ist die Geschichte des Films nochmal als Serie sozusagen.
Genau, als Serie, aber es ist ganz neu besetzt mit Donald Clover ist der Hauptdarsteller und jetzt kommt die weibliche, genau,
die weibliche Darstellerin heißt, ach komm, come on, Böhmermann, bist du bescheuert? Warum habe ich es nicht?
Es ist richtig, macht nichts.
Es ist richtig scheiße.
Warum sollte ich mir eine Serie angucken?
Also, Maya, ich verwechsel es immer, die Hauptdarstellerin, es ist nicht Francesca Sloan, die Idee mit Donald Glover zusammen hat, sondern die Hauptdarstellerin, die an der Seite von Donald Glover spielt, heißt Maya Erskine oder Erskine, ein fantastisches Filmpärchen, und die sind, glaube ich, auch sehr gut befreundet im wahren Leben, was man den Dialogen und dem ganzen Spiel anmerkt. Alleine für das unglaubliche Zusammenspiel der beiden HauptdarstellerInnen sollte man sich diese Serie anschauen. Und das wirklich Bemerkenswerte ist, und das finde ich einen ganz angenehmen Trend, dass das nicht so dicht und übererzählt ist. Es ist, hat fast was von einem Podcast. Es ist sehr dialoglastig. Man nimmt sich sehr viel Zeit, um einen tollen Dialog sehr authentisch in die Serie zu bekommen. Das macht echt Spaß, und man muss wirklich nur die ersten 3 Minuten aushalten in Folge 1, weil die sind wirklich echt schlecht. Schlechte Special Effects, mieses draufgeballere mit irgendwie weirden Maschinengewehren. Das ist alles ab nach 10 Minuten vergessen. Haltet die ersten 10 Minuten auf.
Ich
weiß nicht,
ich hatte schon damals bei dem Poster, und also ich denke jetzt immer noch an diesen Brad Pitt Film. Ich weiß, das ist jetzt eine Serie und neu, aber es gibt so Serien oder Sachen oder Filme, vor allem so Hollywood Filme, die haben mich irgendwie abgeschreckt, die habe ich nie gesehen. Ganz oft so Brad Pitt Filme, den mit Angelina Jolie, das klingt schon nach so einer beschissenen Gangsterkomödie, irgendwie nicht geil. Und dann gibt's noch einen Film, den ich nie gesehen habe, weil ich das auch immer scheiße fand, wie der schon hieß, Rendezvous mit Joe Black. Das ist auch so ein Film mit wo man schon die Story wusste, er ist der Tod, lernt eine Frau kennen, der Mann ist Anthony Hopkins, und dann will der Tod die Tochter nehmen. So eine Scheißkomödie. So Filme, wo man weiß, die nur gedreht worden sind, damit Brad Pitt seine geile Fresse in die Kamera halten kann. Und alle sagen, er sieht immer noch gut aus. Das wird natürlich in der Serie anders sein.
Alles
anders. Ich habe jetzt auch ein anderes Topic aufgegriffen. Und zwar, es gibt so gewisse Hollywood-große Filme, Komödien, die ich nie mehr angucke, weil ich genau weiß, das ist weder richtig spannend, noch ist es richtig witzig. Das ist einfach so ein Feel-Good-Film für alle, die Feel-Good wollen. Aber nichts, was mich da anspricht. Ja, Joe Black.
Oder wo es so rumgestrickt wird um einen Hauptdarsteller. Ich kann deswegen auch Mission Impossible nicht mehr gucken. Mir ist auch scheißegal, ob Tom Cruise die Stunts selber macht. Alter, ist mir zu, das, hör mal auf, Alter. Jetzt reicht's langsam. Du bist 75 wahrscheinlich, ungefähr, circa. Oder nach Scientology Altersrechnung
irgendwie 21. Das ist 21. Schon krass, was er da macht, aber ja. ich wüsste gar nicht mehr, wo ich da einsteigen will. Ich habe auch noch nie die Lust gehabt, so heute gucke ich mal alle 6 im Mission Impossible Teile, damit ich den Zusammenhang, es gibt wahrscheinlich noch nicht mal einen Zusammenhang zwischen den 6 Filmen, auch genauso mit dem anderen Typen, wie heißt der nochmal, diesen Agenten, den hat eine Zeit lang Dings gespielt, da gibt's auch so viele Teile von, dann gab's noch eine Serie davon, dieser Jack Reacher, das ist auch noch so ein Spinner, den habe ich auch nicht geguckt. Da mit
Jack, diese John, Agenten. Hartmut Engler, Jack,
nee,
Norbert,
ja. Oh, die Hartmut, Norbert, guck mal, wir sind heute nicht richtig bei der Sache. Ich habe die Hartmut Engler Geschichte nicht zu Ende erzählt. Dieter Bohlen ist mit Hartmut Engler. Wir springen jetzt mal, sorry Leute, auch so eine,
im deutschen Bono,
ist wieder eine sagen. Dieser Sendungen, wo nee, wieder gar nichts funktioniert.
Der Titel der Sendung ist schon eingeloggt. Soll ich mal sagen?
Ja.
Pferde sterben ja eh.
Finde ich gut.
Würde ich mir direkt anhören wollen, wenn das der Titel der Podcast-Folge wäre. Pferde sterben ja eh. Worum wird's gehen?
Richtig. Hartmut Engler hat dann Dieter Bohlen in Mallorca oder Gran Canaria auf Ibiza eingeladen zu seinem Haus. Ne?
Und Dieter Bohlen auf eines seiner Häuser, auf eines dieser Inseln.
Auf eines dieser Inseln. Ein dieser Schlagersänger. Eine dieser Inseln. Und dann ist Dieter Bohlen mit dem mitgefahren, mit Hartmut Engler. Der hat dann noch irgendwie gezeigt, guck mal, was für eine geile Frau ich hier hatte extrem angegeben. Und dann ist Dieter Bohlen mit dem da in das Haus, und die hatte wohl einen Blick aufs Meer. Problem ist aber, bekanntes Problem, nachts, wenn es dunkel ist, guckst du einfach nur auf so eine schwarze Scheibe und siehst nichts vom Meer. Du hast ja gar nichts davon, sondern du guckst einfach nur in so ein schwarzes Loch. Das ist ja nur tagsüber schön. Und nachts, wenn du mal Gäste hast, dann siehst du ja nichts davon. Ja, das bringt ja
schade.
Nichts.
Schade.
Und da hat Dieter Bohlen wohl da gesagt, das finde ich voll scheiße hier bei dir. Und dieser Ausblick, dafür 3 Millionen ausgeben, für so eine Scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Und ist wieder gegangen. Irgendwie so, vielleicht die Story ist auch, also habe ich das irgendwie in Erinnerung gehabt.
Was macht denn eigentlich Hartmut Engler? Ist das, hat er auch so einen Deal? Der, wie jetzt
liegt fieberhaft, das Haus zu verkaufen. Einen besseren Ausblick.
Nein, aber hat er auch so einen Deal wie Bono und U2 in so einer weirden Arena? Also, oder ist es dann halt so auf Deutschland-Level im Europapark? Im Western-Theater im Europapark hat der halt so eine Residency. Was du, macht der eigentlich?
Aber ich glaube, Pur ist eine stabile Band mit einer großen Fanbase.
Die hauen, ich guck mal, immer letzte Meldung. Also ich gebe mal Hartmut Engler ein und schau mal, was die letzte Meldung ist, zeitlich. Was meinst du, guck mal, das ist ein geiles Spiel eigentlich. Hartmut Engler gebe ich ein. Schätz mal, wann war der letzte Artikel über Hartmut Engler?
2022.
Nein, vor zwei Tagen. Und zwar bei RP Online. Die Überschrift lautet, pur Frontmann trifft Briefeschreiberin von allein vor dem Spiegel. Ich lese nur kurz den Anreißer. Als Sabine F. ihrem Idol einen Brief schickte, ahnte sie nicht, dass sie damit ein Stück Bandgeschichte schreiben würde. Ihre Worte berührten Hartmut Engler so sehr, dass er einen Song daraus machte. Drei Jahrzehnte später haben sich der Pursänger und die Frau aus Baden-Württemberg jetzt in Düsseldorf getroffen. Und dann kommt die Paywall. Ich möchte aber auch gar nicht mehr lesen, weil ich möchte mit alles, was dieser Artikel zu sagen hat, eigentlich selber denken. Man sieht nur ein Foto mit Sabine F., die dann da auch ist mit, ich glaube, Musical-Darstellerin Mascha Vollmershausen, das ist links die junge Frau, und dann Hartmut Engler, der so ein bisschen den Mark Forster-Look fährt, ehrlich gesagt, mit so einem Hemd und Mütze und Brille. Und daneben ist die Sabine F., die den Brief geschrieben hat. Interessant, interessant, interessant. Es gibt also offensichtlich ein Pur-Musical. Was?
Ja. Um meine Story ganz kurz noch weiterzuführen. Was ja witzig daran war, dass Dieter Bohlen dieses Buch geschrieben hat und über Hartmut Engler gesagt hat, er ist ja voll scheiße und sich darüber ausgelassen hat, dass der angegeben hat mit seiner Frau, obwohl der ganze Lifestyle von Dieter Bohlen ja eigentlich auch darauf beruht, dass er angibt, wie geil das alles ist, was er hat. Aber wahrscheinlich hatte Hartmut Engler zu diesem Zeitpunkt mehr Geld als Dieter Bohlen. Mhm. Und das hat ihn genervt. Und deswegen hat er das in das Buch reingebracht.
Mein Gott. So, jetzt Hartmut Engler und Pur haben im Kapitoltheater in Düsseldorf ein Musical. Und zwar schon seit Monaten.
Und das geht völlig vorbei an den Mainstream-Medien.
Ja, das kann doch gar nicht sein. Das verschweigen uns die Mainstream-Medien. Warum wissen wir das nicht?
Weil das nur für die Hardcore-Fans ist. Die wollen das nicht mit allen teilen da draußen. Das ist nämlich ein geiles Musical. Das ist die Antwort auf Tabaluga von Peter Maffay. Da geht es nämlich uns um Dirty Drachen. Das ist nämlich genau die andere Geschichte. Dirty Tabaluga. Das ist eine Geschichte, über wie er erwachsen ist, ins Rotlicht kommt, Drogen nimmt und dann in so eine scheiß Welt gerät. Dirty Tabaluga.
König von St. Pauli meets Tabaluga.
Genau, Dirty Tabaluga. Das ist so eine Geschichte, die dann wie er so abrutscht. Aus dieser Kinderzeltwelt in so eine... Ja, in so einer.
Tabaluga ist erwachsen geworden. Und dann erste Nummer ist direkt irgendwie in Strapse.
Ja, genau.
Mit so eine sexy Tabaluga-Nummer zu beginnen.
Dann aber Einsamkeit, der Erfolg macht Tabaluga einsam, sitzt zu Hause, wird pornosüchtig, klappt viel vom Laptop, kommt nicht mehr raus, macht irgendwann eigenen Podcast auf und fängt daran, sich wieder an, in die Gesellschaft zurückzukämpfen oder irgendwie.
Aber erstmal muss er ganz unten sein und der Podcast ist das Element, was ihn rausholt aus dem Elend. Und ganz wichtig, auch andere abgelegte Drachen aus der Geschichte der Fiktion, also Drachen, über die
keiner mehr spricht. Jungdrache
auch zum Beispiel. Der schönste Jungdrache der Welt oder auch Grisou, der kleine Feuerwehrdrache, aber auch Frau Mahlzahn von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer.
Und so Tafur, wie ist nochmal das?
Fuhur.
Tuchur.
Drachen über die
Kleine. Ulrich Tuchur. Genau, der Drache aus der Ulrich
Tuchur. Mit der singenden Säge.
Der uns das Introverbot, das Outro verboten hat.
Nein, das war nicht Ulrich Tuchur, hat uns nicht das Outro verboten. Das war diese verdammte Welt der Lizenzhändler und so. Das ist Ulrich Tuchur hat gesagt, schade, ich kann auch nichts
Ulrich
machen.
Ulrich Tuchur hat nichts gesagt.
Mir ist die singende Säge, wir sind die singenden Sägen zusammengebunden, ich kann nichts machen. Aber Drachen, jeder Drache hat seine Zeit. Benedict Cumberbatch war ja mal so ein moderner Drache jetzt vor einigen Jahren, von Herr der Ringe.
Else Kling in der Lindenstraße war der Hausdrache. Weißt du, ist ja auch so.
Also jede Zeit hat ihren Drachen. Dann gab es natürlich bei Harry Potter.
Finde ich fast den schöneren Titel für die Sendung.
Jede Zeit hat ihre Drachen.
Jede Zeit hat ihre Drachen, finde ich einen sehr schönen Titel.
Das könnte auch das neue Album von Olli Schulz sein. Das neue heißt aber anders, ne? Olli, sag mal.
Drachenflieger heißt das neue Album. Das heißt, glaube ich, tatsächlich ein Album von Reinhard May, Drachenflieger. Deswegen komme ich da gerade drauf. Seit Freitag ist mein Album tatsächlich draußen.
Drachenflieger und weißt du, von Olli Schulz, wo du vorne drauf mit so einer Zirkusuniform stehst.
Schon an das
Musical gedacht, was in 30 Jahren aus dem Album Drachenflieger von Olli. Oh, machen wir kurz Pause, du hast ja gerade auf den Teller gekotzt, oder was ist das?
Nee, das ist ein Omelette.
Ach so. Ich dachte, du hast dich gerade übergeben auf den Teller.
Nee. So, wir sind heute in so einer richtig schönen, so einer Quatschsendung, wir quatschen hier. Also, ihr hört wieder so ein Gespräch unter Kollegen. Das muss man sagen. Es ist eine dieser Sendungen, wo wir so ein bisschen rumfaseln. Eine
dieser Sendungen.
Nichtsdestotrotz, ich esse jetzt mein Omelette. Ich will euch nämlich, ich weiß, ihr habt's alle mit den Ohren, ihr mögt das nicht, wenn wir essen in der Sendung. Dann werden immer so Fragen gestellt, E-Mails, Olli, weißt du eigentlich, was, wie heißt denn die Krankheit nochmal, wenn du es mit den Ohren...
Kakophonie.
Dysphonie.
Dysphonie?
Dysphonie. Nee. Dysphonie. Ja, egal, ich fühle mich darüber nicht lustig. Für viele Leute ist das nämlich echt scheiße. Das weiß ich. Habe ich inzwischen durch eindringliche E-Mails und Nachrichten erfahren. Habe ich wirklich erfahren. Deswegen, Respekt vor den Leuten da draußen. Ich esse jetzt in einer kurzen Pause mein Omelett. Wir packen noch zwei Songs auf die, also ich packe noch zwei Songs auf die Fidi und Bumsi-Liste. Wie wär's mal mit der neuen Singles von den Idols? Wird die neue Platte, wird die Platte generell nochmal so gut wie die, wie hießen die, Mondo, diese ein, also die vorletzte Platte mit diesen ganzen Baller-Songs. Die letzte war okay, finde ich. Jetzt packe ich trotzdem, weil ich die Band unfassbar mag, die Idols rauf mit ihrer neuen Single. Könnt ihr mir sagen, was ihr davon haltet? Und außerdem noch eine Girl Group, klingt, darf man glaube ich so nicht mehr sagen, aber es ist eine fünfköpfige Frauenband und sie heißen The Last Diner Party und der Song heißt Nothing Matters. Ist ein Popsong, der mir irgendwie gut gefällt. Habe ich heute Morgen gehört. Diese beiden Songs möchte ich euch vor die Füße werfen, als ein Geschenk eingepackt. Packt es doch aus, hört sie euch an. Ich esse mein Omelette und Jan, hast du auch noch was für die Liste?
Ja, ich habe auch was für die Liste. Ich habe richtig was vorbereitet heute. Ich habe sogar drei Songs. Zum einen, weil ich es letztes Mal vergessen habe. Natürlich müssen wir, weil wir über We Are The World gesprochen haben, einmal diesen Song mal kurz, zumindest mal für ein paar Wochen, auf die Fidi und Bumsi-Liste packen. We Are The World von irgendwie den We Are The World All-Stars, wer ihn nicht kennt. Dann habe ich diese Woche, ich weiß gar nicht warum, bin ich irgendwie kurz in so ein kleines, in so eine Mulde gefallen, in der ganz viele Nirvana-Songs lagen und würde gerne Calm As You Are von Nirvana auf die Liste packen. Und auch wieder so einen kleinen Motivationssong, weil ich habe diese Woche mehrmals in der Insta-Story einen Ausschnitt aus dem Matilda Musical-Verfilmung von Netflix gestellt, die wirklich ganz hervorragend ist und ausgezeichnet, die man sich auch anschauen kann, wenn man durch ist mit Mr. und Mrs. Smith bei Amazon Prime. Und daraus den Song Revolting Children von der Original-Broadway Aufzeichnung von Matilda als so kleines widerständiges Liedchen. Wir sind gleich wieder da, heute am 11. Februar bei Fest und Flauschig.
Ich hab Post gekriegt hier von der Arke, aber aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Ich wohne hier in Hamburg, die glaubt doch wohl nicht, dass ich nach Elmshorn fahre und arbeite. Nein, das mache ich nicht.
Ja, so ein kleiner Arno Dübel.
Arno, was? Ach, Arno, der gute alte
Was Arno wohl dazu sagen würde, ne? Zu allem.
Zu dem ganzen Wahnsinn auf der Welt. Ja. Wir fehlen jemand, der das einordnet. Jemand wie Arno Dübel, der fehlt gerade.
Der ab und zu mal mit so schwerem Zigarettenatem reinkommt und einfach so durchseufzt und
und sagt, so ist das, ne? So ist das Leben eben, ne? Ja, ja,
so ist das. So ist das. So ist das.
Ach, Jandor, ich sag dir eine Sache, ich bin ja gerade auf Tour, ne?
Ja, du bist heute bist du auf Tour, Freitag kam das Album raus, es sind die Olli Schulz-Wochen zurzeit in Deutschland.
Ja, ja, das sind die großen Olli Schulz-Wochen. Ich habe ein Lied auf meiner Platte, das kann ich erstmal kurz erzählen, aber ich muss eine kleine Ansage machen. Ich habe ein Lied auf meiner Platte, ist ein Duett mit Ina Müller. Sehr Wollte gut. ich schon immer mal machen. Und Ina Müller kann leider nicht jeden Abend mit dabei sein. Und deswegen würde ich dieses Duett Stadtfest in Bonn jeden Abend mit jemand aus dem Publikum singen. Egal Mann, Frau, egal wer. Hauptsache jemand hat Lust mitzumachen und diesen Song mit mir zu singen. Und deswegen wollte ich das auch nochmal kurz hier mitteilen. Ihr habt also die Möglichkeit, wenn ihr ein Ticket habt, abends auf die Bühne zu kommen, wenn ihr überhaupt Bock auf sowas habt, um mit mir diesen Song zu singen. Genau, weil ich würde diesen Song abends gerne singen und ich brauche aber einen Duettpartner oder Partner.
Aber jetzt machst du, weißt du schon, du stößt jetzt schon die Tür zur Hölle auf. Das kann natürlich ganz toll und schön sein, wie wenn, keine Ahnung, auf einmal so ein...
Dann ist es halt manchmal auch peinlich. Dann ist es halt auch mal dumm und dann ist es mal schräg.
Ja, aber peinlich aber gar nicht. Mach mir Sorgen um dich, weil du weißt ja, wie das... Weil bei Morrissey zum Beispiel, wenn da Leute auf die Bühne kommen, da wird er immer umarmt und dann lassen die den nicht los und so. Da muss Wilco mit dem Hydraulikspreizer an der Seite stehen, wie von der Feuerwehr.
Das ist bei mir noch... Bei mir sind die Leute noch nie auf die Bühne gesprungen, um mich nur zu umarmen. Die muss ich schon mit Geld locken oder mit Fame oder mit irgendwas.
Also Olli Schulz 10-Euro-Anzug, wo überall so ein Anzug, an dem so ganz viele 10-Euro-Scheine angeheftet sind, damit einer auf die Bühne kommt.
Man kann sich einen abnehmen, man kann sich einen abziehen, wenn man auf die Bühne kommt.
Incentive haben, auf die Bühne zu kommen. Aber ich fand das beim ersten Morrissey-Konzert vielleicht total krass, dass ich das, da war ich so jugendlich und hab dann gedacht, das gibt's doch gar nicht, dass da so verrückte 35-Jährige auf die Bühne gesprungen sind und den umarmt haben. Und du willst wirklich mit Leuten aus dem Publikum das dann singen. Also wie heißt das Lied? Ich schreib's mir direkt mal auf.
Stadtfest in Bonn.
Stadtfest also in Köln, Bonn heißt das Lied?
In Köln, wenn du wirklich kommst, hättest du die Möglichkeit, den Ina Müller Park zu übernehmen.
Das Problem ist, ich komme am 27. in Köln.
Du kommst ganz spät.
Ich komme im Ehrenberg, ja, weil gegenüber ist das Konzert von Kim Petras. Und ich habe euch beiden versprochen, vorbeizukommen. Also ich muss bei euch
beiden... Wer ist dir wichtiger?
Ihr seid mir beide wichtig.
Nee, du musst dich jetzt auch mal entscheiden, Jan. Das ist mir wirklich...
Wie so eine toxische Freundin.
Ja, ja, mach mal nicht auf Alliierten. Mach mal jetzt eine Seite, für die du dich entscheiden musst.
Ich spiele auf allen Hochzeiten und ich singe... Vielleicht kriegen wir das hin, dass Kim Petras rüberkommt für ein Duett zu dir. Das wäre doch mega geil, Alter. Stell das mal vor.
Das war früher wirklich ein Schnack. Das wäre geil, wenn die kommt. Dann singt die Stadtfest in Bonn mit mir.
Ja, und die kommt aus dem Kreis Euskirchen. Also ich glaube, das war die nächstgrößere Stadt, wo die wirklich mal Stadtfeste früher, als sie noch in Deutschland gelebt hat.
Dann fühlt sie den Text.
Interessant. Das werden wir vielleicht mal einstellen. Kann da nicht die Plattenfirma? Du bist doch jetzt auch beim Major Label. Das kann die doch mal organisieren für dich.
Ist die auch beim Major?
Die ist auch beim Major. Oder ist irgendwie, keine Ahnung, Miley Cyrus mal kommt bei dir.
Das ist ja eigentlich das, warum ich jetzt zu einer großen Plattenfirma gegangen bin. Weil kannst du dich noch erinnern? Das ist wirklich, müsst ihr euch heute nochmal alle angucken. Plattenfirmen kriegen manchmal so geile Konstellationen hin. Das Video von Haftbefehl und Till Lindemann, die haben mal zusammen ein Video gedreht und dieser Song ist wirklich wie ein Fiebertraum und dieses beschissene Video dazu. Und ich glaube, Hafti hat danach auch gedacht, die treten ja nicht einmal, glaube ich, zusammen auf oder doch einmal in einer Szene. Die hat auch gedacht, Alter, was ist denn das für ein Wahnsinn, wo ich da mitgemacht habe? Eine der wirklich ominösesten und merkwürdigsten.
Und was ist das, ein Heavy-Metal-Hip-Hop-Song? Oder wie heißt der Song?
Ich weiß noch nicht mal mehr, wie der heißt. Ich habe das Video auch nur einmal gesehen, aber gestern und vorgestern hat mich gerade jemand daran erinnert. Haftbefehl, Till Lindemann. Also wirklich so ein, das ist also...
Gemeinsamer Song. Mathematik featuring Haftbefehl. Lindemann und Haftbefehl. Das habe ich ja noch nie gehört. Das war wahrscheinlich der Plattenfirma, als dann rauskam, war das auch unangenehm. Ist aber schon 5 Jahre her, 10 Millionen Views, also... So schlecht
ist es nicht gelaufen, aber man guckt es wirklich und denkt so, was, oh, what the fuck, Alter. Aber komm, lass uns nicht zu viel...
Oder bei der junge Hafti, und meinst du, das Video wurde so gedreht, dass sie nicht zur selben Zeit im Videostudio waren?
Ja. Es gibt das Gerücht, dass Hafti danach gedacht hat, Alter, stellt mich da raus aus dem Video. Echt? Diese irre Scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn man mal so sieht, also die... Weil Till Lindemann hier nicht schon wieder eine Plattform geben nach... Nachdem er sich in den letzten Jahren so glorreich verhalten hat seinen Fans gegenüber. Aber das Video ist wirklich so. Guckst du es gerade oder was?
Ich sehe gerade Till Lindemann in einem Mädchenkostüm neben Schulkindern. Mhm. What the fuck, Alter?
Ja, es ist einfach nur. Es ist Kunst, ey. Das ist total Kunst, total deep. Können wir das nächste Thema? Eine Sache, die ich liege fieberhaft im Bett. Okay. Ich liege nachts fieberhaft im Bett.
Ja.
Ich weiß, meine Laune ist heute so mittelmäßig. Ich gebe alles auf der Bühne, gerade tagsüber muss ich mich schon.
Okay.
Tut mir leid, wenn da so wenig Liebe in der Stimme ist.
Ist okay.
Aber ich muss eine Sache sagen. Ich würde gerne den NFL-Hype in Deutschland stoppen. Ich stehe bei Aldi an der Kasse und ich sehe NFL-Socken. Ich sehe Läden, NFL-Shops. Ich sehe alle möglichen. Das ist schlimmer als die Ottifanten-Nummer mit der Otto gerade. Versucht nochmal alle. Und das ist schon hardcore. Aber man versucht hier auf Biegen und Brechen die NFL, weil in Amerika alles abgegrast ist, den nächsten Markt zu erobern. Aber ganz ehrlich, das möchte ich nicht. Und ich weiß, jetzt kommen NFL-Typen und sagen, ey, Olli, was ist denn mit dir los? Aber wir wollen doch auch, das ist nicht unsere Kultur, wir wollen auch keinen Stierkampf in Deutschland. Ganz merkwürdige Argumentation, weiß ich selber. Aber ich bin dagegen, dass auf einmal wirklich alles wird ab, also selbst das Dschungelcamp, Deutschlands wirklich Wetten, das der Neuzeit, wird unterbrochen
wegen NFL. Und du hast gemerkt, Sonja Zietlow, wie sie keinen Bock drauf hatte und selbst Jan Köppen, der ja dafür von RTL trainiert wurde, immer so auszusehen, als hätte auf alles, was er moderiert, mega Bock.
Außer aus seinen eigenen Hemden, ja.
Genau. Selbst dem hat man angesehen, dass das eigentlich voll verachtet, obwohl er wahrscheinlich sogar mitkommentiert oder dass irgendwie ein Side-Hustle ist von Frank Buschmann, seinen irgendwie Ninja-Warrior-Buddy.
Der arme alte Frank Buschmann.
Ja,
ich meine, Frank Buschmann, ganz liebe Grüße. Frank Buschmann ist für mich einer der Moderator, der zeigt, dass man auch im hohen Alter noch gut drauf
sein kann. Deutscher Jörg von Torra für mich.
Für mich auch. Und Frank Buschmann jedenfalls musste sich jetzt die ganzen scheiß Regeln nochmal raufschaffen in seinem Alter von American Football. Da hat doch bestimmt einer von RTL gesagt, Buschi, nix mehr hier mit Fußball, nix mehr mit Doc hier, Doc, diese Hunde, Top-Doc-Sendung und so, jetzt musst du rüber zu NFL. Und er so, oh nö, komm Leute, ich will Top-Doc machen.
Ich schwöre dir, Frank Buschmann hat das mit den Regeln auch noch nicht so richtig ganz verstanden. Frank, kannst du die Regeln? Ja, auf jeden Fall. Und dann macht er so, wie wenn man früher eine Hausarbeit vortragen musste oder die Hausaufgaben nicht hatte, bei jedem Spiel kommt
Hühnchen. Oh, und da fliegt das Ei. Ja. Das Ei fliegt. Das gibt natürlich einen Inch. Da gibt's einen Inch im Inning.
Wahrscheinlich moderiert er das gar nicht, weil wir einfach sofort jede Sportveranstaltung auf RTL mit Frank Buschmann assoziieren, denken wir jetzt, dass er das macht. Wahrscheinlich, die haben doch ihre Spezialisten.
Aber er soll sich mal nicht aufregen, dass wir ihn mit NFL assoziieren, sondern sich eher freuen, dass er offensichtlich so eine gute Arbeit gemacht hat, dass sobald man an eine weirde Sportveranstaltung im Privatfernsehen denkt, sofort Frank Buschmann einem einfällt.
Hat er eigentlich gut hingekriegt.
Ja. Wirklich, der Mann, der alles, was irgendwie weird ist und mit einigermaßen Sport zu tun hat, moderiert, Doppelpunkt, Frank Buschmann. Genauso wie bei Kochen im Fernsehen, Johann Laffer. Egal. Das sind für mich alle Johann Laffer.
Jetzt frage ich dich, wie kriegen wir auf geschickte Art und Weise diesen NFL-Hype unterbunden? Wie kann man da so gegenarbeiten?
Penetration. Penetration. Man muss es einfach immer wieder sagen, dass Leute, also, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht uns darüber zu viel mit NFL beschäftigen und am Ende Fans werden. So wie das mit den E-Scootern auch war. Ich habe auch versucht, wochenlang gegen E-Scooter zu reden. Da bin ich Fan geworden. Und guck.
NFL hat gerade nur einen Hype, weil Taylor Swift mit dem Spieler zusammen ist. Das ist genauso, als Claudia Effenberg sich damals Stefan Effenberg gesammelt hat. Das ist so ähnlich. Da wurde Fußball genau. Doch auch groß.
Claudia Effenberg, die deutsche Taylor Swift.
Ja, das ist so, als Claudia Effenberg sich dann Stefan Effenberg eingesammelt hat, aha, da ist doch Fußball erst richtig aufgeblüht in Deutschland.
Ja, vorher war das im Grunde genommen eine bedeutungslose Sportart, wie Handball oder Federball oder so.
Oder Faustball.
Oder Faustball. Ja, aber ich finde, ich habe ein bisschen Mitleid, weil man spürt bei diesem ganzen NFL-Hype, dass sich da irgendwelche InvestorInnen zusammengesetzt haben in einem fremden Land und gesagt haben, jetzt erobern wir den deutschen Markt, aber der deutsche Markt ist störrisch. So ein bisschen wie als Walmart Ende der 90er nach Deutschland kommen wollte und gemerkt hat, Alter, fuck, hier gibt's Aldi, Alter, hier gibt's Penny, hier haben wir absolut keine Chance. Und das ist alles.
Stattdessen ist Aldi rübergegangen und hat da alles platt gemacht.
Trader
oder?
Joe's, was weißt du, das ist voll der Hype. Trader Joe's in Amerika, das ist richtig kultig, weil Aldi macht's da auch schlau. Die haben einfach so geile Sachen, die es nur bei Trader Joe's gibt. Und es gibt wirklich, das ist der absolute.
Die belgischen Pralinen zum Beispiel. Mhm. Kennst du diese große Packung belgische Pralinen? Klar. Tust du in den Kühlschrank, hast du immer eine belgische Praline. Ja. Und dann kannst, und das Schöne ist, das mögen halt, also das mag ich jedenfalls gerne. Da sind 18 oder 22 verschiedene Pralinen und hinten auf der Rückseite steht, welche Praline das ist, welche Füllung das ist. Und da kann man immer schön gucken, ah, ist es die? Nee, das ist gar nicht die. Und dann guckt man erstmal und isst die. Schmecken halt alle relativ gleich. Aber man mag ja sowas, wenn da so verschiedene Sachen drin sind. Deswegen esse ich auch so gerne diese ungesunden anderen Sachen, die ich nicht mehr essen sollte, weil ich zu alt bin, diese Scheiße zu essen. Jelly Beans.
Ja, das ist auch sehr lecker.
Als ich in New York war, im Jelly Beans Store, ne? Um mich herum alle nur halb so groß wie ich mit den Tüten da. Und dazwischen ein erwachsener Deutscher, der sich die Tüte so voll gemacht hat.
So hat sich Till Lindemann beim Haftbefehl-Videodreh gefühlt, da mit den Kindern.
Wahrscheinlich, ja, aber ich war nur da wegen Butterpopcorn, Jelly Beans, meine absolute Lieblingssorte. Kann ich mir so reinballern. Gibt es irgendwas anderes, was genauso schmeckt, aber nicht aus Jelly Beans besteht? Weil das ist ja einfach nur Zucker. Aber diese Butterpopcorn-Geschmacksrichtung, absolut beste.
Was hältst du einfach von echtem Popcorn? Ich habe hier seit 3 Wochen diese Werther's Karamell Popcorn Packung neben mir stehen. Und ich habe jetzt gelesen, dass eine der ungesündesten Sachen ist, die man sich überhaupt reinpfeifen kann. Und ich esse immer so 2-3 Stück am Tag, aber verteilt über mehrere Wochen. Ich glaube, das geht gerade noch so. Aber es ist im Grunde genommen purer Zucker, den man sich reinschaufelt. Aber Jelly Beans, kennst du diese Kotze Jelly Beans mit den ekligen Geschmäckern?
Mit
so
den ekligen.
Tode Oma und keine Ahnung. Wo
hier in der Familie mal großer Spaß gewesen.
Ja, ich habe Kotze Jelly Bean gegessen.
Genau, ja, die gibt's natürlich auch noch. Ich mag aber Butterpopcorn am liebsten. Bitte trotzdem nicht jetzt selbstgemachte basteln und mir zuschicken oder ähnliches.
Sondern einfach nur Geld bitte an Olli. Oder
einfach nur Bitcoins. Geld, damit ich die weiterhin kaufen kann.
Hast du eigentlich, apropos Bitcoins, ich wollte dich eh mal fragen, habe ich ganz unten auf dem Zettel stehen, weil ich mich nie getraut habe, dich anzusprechen. Bist du im Krypto-Game? Bist du da investiert im Krypto-Bereich?
Überhaupt nicht.
Gar nicht?
Wenn die Kryptoblase platzt, dann bin ich dabei und fangen alle die auf, die das Geld da investiert haben und dann pleite
sind. Ich hab
nämlich ein paar Leute, die erzählen mir seit ein paar Jahren, Olli, wenn das mit der Krypto erstmal geklappt, da bin ich Millionär. Also ich habe ein paar Leute, die glauben da ganz fest dran.
Ich hatte nämlich überlegt und ich weiß nicht, weil du kennst dich ja so ein bisschen auch aus mit Betrugsschemes, also nicht, weil du selber Betrüger bist, sondern weil du öfter ja mal so bei Pyramidensystemen, aber als Gewinner natürlich vom Platz gegangen bist. Also du hast da schon...
Nee, als Mitarbeiter in Callcentern habe ich da gearbeitet.
Also ich habe nämlich folgende Idee. Ich habe das Gefühl, dass der Bedarf an Leuten, die Krypto haben wollen, weil sie irgendwas so halb darüber gelesen haben in der Zeitung und deswegen wissen, dass es eine gute Idee ist, der Anteil der Menschen, die so ein bisschen Ahnung haben und aber ganz doll es wollen, ist viel größer als Leute, die wirklich Ahnung haben davon, wie das eigentlich funktioniert. Und ich hatte überlegt, ob ich einfach mal im Mediamarkt mal so den Stand mit den USB-Sticks leer kaufe und mir auf dem Rechner einfach so Textdateien anlege, die ich Krypto nenne, mit so ein paar Buchstaben-Zahlen-Kombinationen und die als Textdatei auf diese USB-Sticks ziehe und das einfach Leuten verkaufe. Und denen einfach sage, ich wende die Textdatei dann zum Beispiel um in
1000 Bitcoins. Und dann haben die eine Textdatei auf dem USB-Stick, wo 1000 Bitcoins draufsteht und einfach so eine wirre Zahlen-Buchstaben-Kombination. Und ich sag denen, das ist Krypto. Und ich glaube, ich würde mal behaupten, mehr als die Hälfte der Leute würden sich nicht trauen, das zu checken, ob es wirklich Krypto ist. Weil es würden die, glaube ich,
ja.
Die haben dann so einen USB-Stick, dann habe ich vom Böhmermann gekauft in deinem Krypto-Store. Der ist verlässlich. Und wenn ich das machen würde, mit meinem Image, glaube ich, dass ich da so viel Geld zusammen hätte, dass ich schnell mich absetzen könnte auf eine einsame Insel und nie gefunden werde.
Das ist nämlich das Plan. Du musst einfach nur schnell, das ist ja so wie Jürgen Haxen oder wie die alle heißen, so diese Millionenbetrüger, die immer noch jahrelang später so, Haxen, ich weiß, in Hamburg gab es diesen Haxen, der hat alle Leute irgendwie abgezogen. Ich glaube, wenn du jetzt schnell bist, dir vertraut man, du bist ein Saubermann momentan, du hast in den letzten Jahren so viel aufgedeckt mit deiner Fernsehsendung.
Auch wieder viel zugedeckt, haben wir aber auch.
Und uns so an einiges zugedeckt, dass man wahrscheinlich jetzt denken würde, nee, dem Böhmermann, dem glaube ich, der würde das nie wagen. Ganz kurz, ein paar Wochen so eine Aktion und dann aber abtauchen auf so eine Insel und nie wiederkommen.
Ja, aber das ist so ein bisschen, das würde ich machen, glaube ich, wenn so der Hass auf Deutschland zu groß wird. Also wenn ich irgendwann denke, weißt du was, fick dich einfach. Dann mache ich nicht so wie Tommy, dass ich nach Malibu gehe, sondern gehe ich wirklich, also wirklich voll kriminell. Und dann gibt's für 2 Wochen Böhmis Krypto-Store und ich verkaufe einfach nur USB-Sticks mit Textdateien. Und dann sagen Leute, ich möchte, keine Ahnung, 7 Millionen Euro, kannst du, Böhmi, mach mir das mal in Krypto. Alles klar, wandle ich dir um, das sind aber nur Textdateien auf USB-Sticks. Und ich schwöre, die Leute würden es nicht checken. Weil keiner weiß, wie es funktioniert. Nee, ich glaube, es weiß keiner, wie es funktioniert.
Weiß es denn wirklich keiner, wie es funktioniert?
Wenige. Wenige wissen, wie es technisch funktioniert.
Und die wissen, wie es funktioniert, werden die damit Geld verdienen?
Nee, also ich möchte damit dann Geld verdienen. Ich möchte aber auch nicht gefunden werden. Das heißt, ich muss eine sehr große Menge an Geld haben, dass ich auch ein Team um mich rum habe, das mich abschirmt. Weißt du, man hört ja immer mal wieder von so Leuten, die angeblich bei Matterhorn-Wanderungen, so große Milliardäre, die verschwunden sind, wo ich auch immer glaube, weil die Leichen, die gefunden wurden, dass die sich auch in Wirklichkeit abgesetzt hatten, weil die auch irgend so ein komisches Ding am Laufen hatten, kurz vor ihrem...
Oder dieser Typ mit dem
Tod.
Ja, ey, ich habe es gerade vor ein paar Tagen nochmal gesehen, ich glaube, weil jetzt gerade der erste Jahrestag davon ist, vielleicht noch nicht mal, aber diese Geschichte, wie sie zur Titanic da mit diesem Mini-U-Boot gegangen sind, dieser superreiche Millionär, das geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf, diese Geschichte, weil ich denke mir auch, der Typ muss sich abgesetzt haben, was er natürlich wohl nicht hat, tragischerweise ist er gestorben bei dem Versuch, die Titanic zu besuchen mit einem U-Boot, was einfach dafür nicht ausgelastet war, eine so traurige Geschichte, vor allem ein indischer Geschäftsmann mit seinem Sohn, der 19 Jahre alt war und eigentlich da nicht rein wollte und der Vater hat ihn noch überredet, alle gestorben letztes Jahr. Und ey, wenn ich diese Geschichte nochmal denke, wie irrsinnig die eigentlich ist, also es geht nicht in meinen Kopf rein, sich in dieses kleine Ding zu setzen, zur Titanic zu tauchen, was weiß ich, 3500 Meter oder sowas.
Ja, ziemlich
und
tief.
Dann noch nicht mal die Titanic zu sehen, sondern nur über einen kleinen Bildschirm und daneben in dieser gefährlichen Eiseskälte und mit diesem Druck, das ist einfach die dümmste Sache. Also ich begreife es bis heute nicht, wie man darauf kommen konnte, das zu machen. Auch wenn das noch so tragisch ist, finde ich, es ist somit die dümmste Scheißidee gewesen, oder?
Ja, ich finde, ich habe es mal im Internet gesehen vor einiger Zeit. So eine Grafik.
Ich auch, die habe ich auch gesehen.
Titanic-Tote. Einfach so 1912, großer Spike, dann ganz lange nichts. Und dann wieder 2023, so ein kleiner Ausschlag. Ja, ich finde es, Ich weiß nicht, ob das ungerecht ist, aber ich habe so ein bisschen weniger Mitleid für Milliardäre. Also je mehr Geld Leute haben, desto weniger Mitleid habe ich. Kann ich auch verstehen, wenn Leute reicher werden, dass man
naja,
weniger Mitleid
hat. Naja, kommt auf das Schicksal drauf an. Ja. Ne? Also ich habe bei jedem Menschen gleich viel Mitleid bei gewissen Sachen.
Ich finde
also
zum Beispiel die Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die Taylor Swift vermeintlich erfahren muss, weil es dann einen 21-jährigen Studenten gibt, der einen Bot geschrieben hat, mit dem er die Original echt in Echtzeit die Flugbewegungen von Milliardären und ihren Privatjets tracken kann. Da ist sie jetzt gegen vorgegangen juristisch. Da habe ich erst gedacht, okay, ich kann das nachvollziehen, so aus Promi-Sicht wegen Privatsphäre. Aber Alter, wenn du so ein Promi bist, dass du ein Privatjet hast, der hat ja eine Flugzeugkennung, die ist ja ohnehin öffentlich einsehbar. Also dass alle Flugzeuge, du weißt immer, wo alle Flugzeuge sind. Und dann gibt es einfach einen Typen, der das auf eine Social-Media-Plattform stellt, öffentlich einsehbare Daten. Warum verklagst du den denn dann? Das ist ja irgendwie nicht so richtig geil. Habe ich weniger Mitleid, habe ich diese Woche festgestellt.
Ja, würdest du das auch so sehen, wenn du einen Privatjet hättest und nicht alle Leute dich trackern würden?
Wenn ich einen Privatjet hätte, ich meine, das ist natürlich immer schön gesagt, ne?
Ja.
Ich kann nachvollziehen, dass die Rechtsverletzungen von Leuten, die in exponierter Position sind, dass die irgendwann nicht mehr nachvollzogen werden von der breiten Bevölkerung. Aber es sind auch eben spezielle spezielle Bedürfnisse, die man hat. Aber wenn man Privatjet hat, wenn man einen Privatjet hat, der wird ja sowieso getrackt. Also diese Flugkennung ist ja sowieso
öffentlich. Taylor Swift ist nun wirklich die Person, auf der sich alle, also
das
ist.
Du kannst das, du kannst nachgucken. Bei Flight Tracker gibst du einfach die Nummer ein und weißt du, wo der, das Flugzeug ist von Taylor Swift, wann das abhebt. Das kannst du auch selber machen. Und die
klagt da so Taylor Studenten Swift ist an. Vor allem letzten Wochen irgendwie Opfer von so einer Porno-KI. Sache geworden, wo ihr Kopf irgendwo raufgemacht wurde.
Ja, Alter, aber tausende Pornofilme. Frauen, die nicht Taylor Swift sind, aber auch.
Was ich aber ganz, ja, weiß ich. Aber darum geht's ja nicht. Es geht darum, dass ich dann ganz interessant fand, wie schnell die Fans dann zur Stelle waren und das irgendwie unterbinden konnten und auch alle möglichen Leute dagegen Sturm gelaufen sind. Und ist schon geil, wenn man dann so eine Fanbase hat, wie sie auf alle Fälle. Das mit den Trackern weiß ich nicht. Ich bin froh, wenn keiner weiß, wo ich bin. Also ja. außer die wichtigsten Leute.
Aber ganz wichtig ist nur, Wilco muss immer wissen, wo du bist, gerade
jetzt. Ja, und der weiß jetzt schon wieder, weil ich muss jetzt gleich zum Soundcheck.
Ich schwöre dir, Wilco hat bestimmt so einen Olli Schulz Tourtrick, dass er dir irgendwann am Beginn der Tour mit Gaffer so einen AirTag an den Rücken geklebt hat. Aus Sicherheitsgründen, weil das die Versicherung Alter, möchte.
Ich bin mir sicher, dass er das gemacht hat. So, die nächste Sendung moderiere ich wieder aus der Eiswanne, Jan. Dann bin ich wieder ein bisschen frischer. Das machen, ist die erste Sendung jetzt seit Ewigkeiten gewesen, die bin ich in der Eiswanne moderiert.
Ja, machen wir ein Päuschen jetzt schon. Dann sind wir am Mittwoch wieder da. Ich bin mal gespannt, wo bist du denn dann am Mittwoch? Weißt du das?
Ich glaube, Mittwoch habe ich einen Tag frei.
Das ist ja gut.
Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber wie auch immer, wir kriegen das hin. Wir finden immer zueinander, Jan.
Alles klar. Dann sind wir am Mittwoch wieder da bei Boomer Cringe. Das war eine interessante Ausgabe von Fest und Fleisch.
Eine kleine Quasselausgabe ja, war das einfach.
Man muss ja nicht immer nur wichtige Sachen besprechen, man muss unwichtige Sachen besprechen. Ne?
Ja, passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Zuhören.
Pass du auf dich auf.
Eine schöne Woche.
Pass bitte Danke auf, schon dich ein bisschen, Olli. Du gehst auf die 40 zu. Mach nicht so viel Quatsch.
Man muss wirklich seine Kraft schonen. Ich habe am ersten Abend gleich so viel gegeben, dass ich am zweiten mich schwach fühlte. Oh. Man muss, und ich denke mir immer, warum stehen die ab einem gewissen Alter nur noch auf der Bühne und moschen nicht mehr ab? Ganz einfach, weil du zu alt dafür bist. Oh, du stehst dann. Naja, aber noch geht's, Jan. Das sind meine letzten guten Jahre jetzt.
Das hat Howard Carpendale auch gesagt vor 20 Jahren. Er hat trotzdem jedes Jahr wieder den Weg auf die Bühne gefunden, ne?
Wir finden uns auch alle wieder. Vielen Dank, ne? Macht's gut.
Bis bald. Leute, bis bald bei Fest und Flauschig. Hier bei Spotify.